Letzte Woche hatten wir Folge 88, deswegen holen wir diese Woche Folge 87 nach bei Fleischer und Glashaus. Und zwar geht es unter anderem um Martins Reise nach Frankreich zu den Cannes Lion Awards.
Florian wird sich Zugang zu einem EM-Stadion verschaffen und erzählt diese Folge schon mal, wie er es anstellen wird.
Und die Ameisenbären bekommen ja auch eine Plattform, all das heute bei Fliggedy und Gliggedy.
Du machst keinen Zucker in dein Kaffee, weil das ist schlecht. Deine Zähne und außerdem macht Zucker fett. Und du gehst joggen und zum Nachbarn bist du nett. Du bist beliebt bei deinen Kollegen und dein Chef. Doch eine Sache, egal, die hast du nicht im Griff. Du bist ein Junkie und du brauchst den nächsten Tritt. Kein Kokain und kein Wodka oder Glücksspiel. Nein, du hängst wieder mal am Handy und drückst Play. Süchtig nach dem Podcast Nummer 1, Fleisch auf der ganzen Welt bundesweit. Klaus, was ja du ziehst, geh dir wöchentlich rein und dein ganzes Geld gibst du aus für die beiden. Du hast es versucht, doch da hilft keine Therapie. Fleisch auf dem Glas aus, schlimmer als Heroin.
Fleischer und Glashaus, wir schreiben das Jahr 2024 mittlerweile, schon seit 6 Monaten. Wir sind mitten in der Europameisterschaft, alle sind hyped, gehen zu den Public Viewing Events, gehen zu den Fanmärschen, feiern die Schotten.
Gehen ins Stadion.
Ins Stadion auch. Ich war bisher noch nicht im Stadion. Mittwoch werde ich versuchen, mich reinzusneaken. Ich kann es schon mal hier announcen, werden sicherlich auch ein paar UEFA-Funktionäre zuhören. Ich werde versuchen, beim Spiel Türkei gegen Tschechien, glaube ich, ist das, mich da irgendwie reinzumogeln ins Stadion.
Hast du das mitbekommen, dass der Marvin Wildhage, der YouTuber, dass der sich ins Stadion gezeckt hat?
Ja, aber ich boykottiere
den. Er hat sich ins Stadion gezeckt.
Seitdem der bei TV Straßensound raus ist, boykottiere ich den. Für mich ist gehört der Junge zu TV Straßensound.
Mhm.
Nein, habe ich mir angeschaut. Fand ich auch witzig und finde ich auch cool, wie die UEFA jetzt da so versucht, ihn zum Schweigen zu bringen. Es ist schon kurios, das entlarvt diese Organisation ein bisschen.
Ja, und die Polizei auch, oder? Bei Stern TV saß so, glaube ich, ein Polizist, der das kritisiert hat.
Ja, aber am Ende des Tages ist es doch hilfreich für alle, weil er deckt die Sicherheitsmängel auf. Er hat zum Beispiel mir, wie ich mich jetzt mittwochs ins Stadion schmuggeln möchte, hat er aufgezeigt, was für Möglichkeiten es gibt, wie da die entsprechenden Mitarbeiterausweise aussehen, wie die Bändchen aussehen und so. Also gibt nur Gewinner.
Also hat er die Sicherheitslücken aufgedeckt, aber gleichzeitig neue Sicherheitslücken geschaffen.
Für Profiteure wie mich.
Mhm.
Was würdest du sagen, ich habe 3 verschiedene Ansätze, ins Stadion zu schmuggeln,
ja,
bei der Europameisterschaft. Und ich würde gerne von dir wissen, welchen dieser 3 Ansätze hältst du für wahrscheinlich, dass es klappt.
Mhm.
Ansatz Nummer 1 ist Springen und Stratzen. Also man geht durch die Leibesvisitation und dahinter sind ja beim Volksparkstadion dann diese Drehkreuze, wo du das Ticket vorhalten musst, wird eingescannt. Und dann kommst du rein ins Stadion.
Vor der Leibesvisitation muss man nicht.
Da brauchst du noch kein, also zumindest bei HSV-Spielen brauchst du kein Ticket. Weiß ich nicht, ob die jetzt Special Security Measures in die Wege geleitet haben. Falls das nicht der Fall ist, ich würde mal davon ausgehen, es ist wie beim HSV, brauchst du bei der Leibesvisitation kein Ticket und danach wird das gecheckt. Und dann würde ich durch die Leibesvisitation durchgehen und danach bei diesem Drehkreuz rüberspringen, stratzen und in der Menschenmenge verschwinden. Case Nummer 1, wie ich es damals schon mit Niklas gemeinsam schöne Grüße bei den French Open gemacht habe, erfolgreich, vor 3-4 Jahren in Paris.
Seid ihr übers Drehkreuz?
Ja, genau, und dann einfach weggelaufen vor den Securities, bis man uns nicht mehr gesehen hat.
Mhm.
Könnte ich mir vorstellen, dass bei der UEFA, weil sie da auch Angst haben mit Terror und so ein Kram, dass sie da vielleicht noch garstiger sind, ich weiß nicht. Das wäre auf jeden Fall der erste Ansatz. Der zweite Ansatz wäre mit Fans vor Ort sich gut stellen, vielleicht selber mit Türkei-Trikot da ankommen und so ein bisschen sich einschleimen bei irgendwelchen Fans, die Tickets haben. Und dann mit denen gemeinsam durchs Dreh, also so Zweiergespanns bilden und dann so zu zweit hinten, weißt du, hinten so ein bisschen andocken und dann gemeinsam durchflutschen, das natürlich den Fans pitchen. Dann braucht man immer einen, der noch die Securities währenddessen ablenkt, die da stehen. Und dann irgendwie sagt, ja, hier, ich sitze da und da, wie ist das hier der richtige Eingang, bla bla, bisschen belabern, schlops, ist man durch, quasi. Und dann derjenige, der schon durch ist, muss dann von der anderen Seite quasi die Securities belabern und dann der nächste, schlops, ist man durch. So. Mhm. Das ist der zweite Ansatz. Oder der dritte Ansatz ist tatsächlich, sich gefakte Mitarbeiterausweise drucken und zu versuchen, über Mitarbeitereingang reinzukommen.
Ja, wobei da wahrscheinlich auch gescannt wird, ne?
Da wird auch gescannt. Bei Marvin wurde ja gescannt, aber dann hat er ja sagen können, hä, wieso funktioniert das nicht, bla bla, ist dann trotzdem weitergekommen. Aber er hatte natürlich professionelles Setup mit diesem DFB-Bus und so weiter. Und wahrscheinlich sind die jetzt auch besser geschult.
Es scheint auf jeden Fall richtig einfach zu sein, so einen Terroranschlag zu machen.
Ja, das ist mir da auch. Also mit dem Marvin-Move fährst du da mit dem Bus rein, kannst du das Ding schon relativ easy in die Luft jagen.
Mhm. Ja, wer weiß, was uns da noch erwartet in dieser Hinsicht.
Aber da kann ich die UEFA schon mal beruhigen. Ich plane mir wirklich nur dieses Fußballspiel anzuschauen und nicht da irgendeinen Terroranschlag zu verüben.
Und wie stellst du das, also wenn man da im Stadion ist, man muss doch immer sein Ticket auch noch, wenn man in die Blöcke reingeht, muss man doch auch immer noch vorzeigen.
Ja, das ist auch ein Problem. Bei HSV-Spielen ist es leichter, weil es natürlich Steher gibt. Da kann man sich gut reinsneaken in so Stehbereiche. Wenn jeder einen zugewiesenen Sitzplatz hat und alles ausverkauft ist, ist es natürlich schwierig, wo man sich hinsetzt. Aber da würde man schon Möglichkeiten finden.
Also da, du bräuchtest dann wahrscheinlich auf jeden Fall ein Ticket erstmal, ein Fake-Ticket, was die natürlich nicht scannen können, aber was du dann, um in die Blocks reinzukommen, da brauchst du dann vielleicht eins.
Ja, aber wenn du am Anfang vor Anpfiff wartest du auf den richtigen Moment, da gehen ja 100 Leute auf einmal und dann schloppst du damit durch. Das ist nicht die härteste Kontrolle. Haben wir jetzt beim HSV-Pauli-Spiel saßen wir auch, oder standen wir dann woanders, als wir Tickets hatten. Und das, gut, kann sein, dass das jetzt bei der UEFA alles viel strenger ist, aber das habe ich schon erfolgreich hinbekommen. Sag ich mal, da würde ich mir die kleinen, wenn man einmal drin ist, dann würde ich mir die kleinsten Sorgen machen, dass man es auch irgendwann sehen kann. Sonst stellst du dich hinter einen Block und da hast du ja auch Blick aufs Stadion.
Und wenn dich jemand dann kontrolliert und du kein Ticket hast, sagst du, ah, hier, mein Kollege, der kommt gleich, ich treffe mich kurz mit ihm und dann in einem anderen Block nochmal versuchen.
Ja, genau, so wäre die Masche.
Ja, interessant. Was kosten Tickets für das Spiel?
Sehr teuer. Jetzt für Tschechien, Georgien, Pascal hat sich noch eins geholt, last minute, das waren, glaube ich, 150. Allerdings ist Tschechien, Georgien auch ein weniger attraktives Spiel als jetzt das Türkei-Spiel, weil es so viele Türken in Deutschland gibt. Also da werden die Tickets auf jeden Fall über 200 Euro weggehen jetzt.
Ja, aber es ist trotzdem noch günstiger, als ich mir vorgestellt habe.
Ja.
200 Euro.
Ist jetzt kein Champions-League-Finale, ist schon eher im Gruppenspiel, aber wäre mir jetzt zu viel persönlich als Investment.
Ja.
Gerade wenn man es kostenlos haben kann.
Easy.
Aber was würdest du denn sagen? Was ist das vielversprechendste von den Optionen?
Ja, wenn du eine gute Gruppe hast, mit der du reinkommst, ist das schon vielversprechend. Aber da müssen halt die Optionen, wo du mit einer Gruppe von Menschen, die Tickets haben, dich reinschleust. Wenn du da Leute hast, die überzeugend die Securities ablenken und das mit ihr durchziehen, das ist natürlich schon vielversprechend. Allerdings brauchst du da auch eine gute Gruppe. Das Rüberjumpen, ja, aber haben die nicht auch, wenn du da rüberjumpst, ne? Gibt's dann da nicht irgendwelche Videoüberwachung und du bekommst Stadionverbot oder ja, so eine Geschichten?
Musst du halt, hast du Wechselklamotte, ne, drunter.
Ja, aber ich meine, bekommst du dann nicht, ja, dein Gesicht musst du dich maskieren? Eine Perücke. Und eine Brille.
Meinst du ja, womöglich. Kannst du haben.
Falscher Schnauzer. So, das würde ich sehen.
Oder ich lasse mir so ein Vollbart wachsen und dann nehme ich mein komplettes Rasierequipment mit und rasiere mich da noch auf der Herrentoilette.
Das wäre auch allein schon ein geiles Bild, so, wenn man da auf Toilette geht im Stadion und einer hat, ist da komplett mit eingeschäumtem Gesicht und macht dann eine Vollrasur.
Ja. Ich kann nächste Woche berichten, wo ich gestanden habe, für welche Mannschaft ich gecheert habe.
Ja, und als Mitarbeiter rein auch, okay, das erfordert halt am meisten Vorbereitung, ne? Da musst du einen richtigen professionellen Pass dir besorgen und so.
Ja, das ist mir zu viel Aufwand.
Ja, es ist generell.
Und vor allem, wo ist man denn dann? Also dann stehst du da entweder am Spielfeldrand, wie bestellt und nicht abgeholt.
Ja, das wäre geil.
Das wäre schon gut, ne? Als Balljunge. Als Balljunge sich reinschleusen und dann halt auch die Welle. Und dann hat man so einen Fake-Ball. Das wäre schon geil. Habe ich damals mal beim Roten Baum so einen druckreduzierten Ball gehabt. Und dann habe ich so einen Balljungen. Man konnte da so von hinten so ein bisschen ran. Und dann habe ich ihm in die Ecke, so von hinten, habe ich ihm so einen druckreduzierten Ball hingeworfen. Und dann hat er diesen druckreduzierten Ball genommen, hat den zum Spieler geworfen. Der Spieler wollte aufschlagen und hat dann so drauf gedrückt und hat gemerkt, Moment mal, das ist kein vernünftiger Tennisball. Und ist dann damit zum Referee gegangen und hat den abgegeben. War ein großer Erfolg für mich damals.
Geiler Prank.
Ja.
Der Marvin Wildhage, bevor es Marvin Wildhage überhaupt gab, könnte man sagen.
Ja.
Was da in dem Moment.
Stimmt. Ja, bei Roten Baum haben wir ja schon damals für so die Pranks genutzt.
Ja.
Genau. Das war das Bootcamp für das, was jetzt folgt.
Ja, ich bin gespannt, ob du es machen wirst. Aber hast dich auch noch nicht entschieden für eine Variante oder wahrscheinlich wird es am Ende stratzen, oder?
Bei Stratzen ist halt das Risiko, was ich nicht einschätzen kann, ist, ob die dann wirklich den kompletten, wenn die uns nicht finden, kompletten Bums absagen wegen Terrorgefahr oder sowas.
Mm.
Weil so UEFA könnten die halt völlig übertreiben, ne?
Ja.
Weil sehen tun sie es ja auf jeden Fall. Bei French Open haben sie dann halt aufgegeben und Fick gegeben.
Mhm. Ja. Und das komplette Ding. Ach, ich glaube nicht, dass sie das absagen würden.
Ja. Wir sind ja durchs Abtasten durch, so. Wir haben ja keine Bomben dabei. Und ich sag's jetzt schon mal, wenn da welche stratzen, es werden höchstwahrscheinlich wir sein. Und wir wollen nichts Böses. Ne? Ob da jetzt 2, 3 Leute mehr drin sind, ob es jetzt 57.003 sind oder 57.000 glatt, macht den Kohl nicht fett.
Geil. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall bei der Aktion schon mal.
Dankeschön. Ich habe bei ChatGPT habe ich ein paar Fights durchführen lassen.
Mhm.
Und zwar habe ich zuerst den Mensch gegen den Ameisenbär antreten lassen. Was denkst du, wer gewinnt das Ding? Also die Fragestellung war immer, wenn ein Mensch, ausgewachsener Mensch gegen einen Ameisenbär antritt, wer würde wahrscheinlich gewinnen? Unbewaffnet der Mensch natürlich.
Mhm. Dann gehe ich auf Mensch.
In einem direkten, unbewaffneten Kampf würde der Ameisenbär wahrscheinlich die Oberhand gewinnen. Die physischen Verteidigungsfähigkeiten und natürlichen Waffen des Ameisenbärs sind für den Menschen im Nahkampf sehr schwer zu überwinden. Insbesondere die langen Krallen. 10 Zentimeter lange Krallen haben die, womit sie die Termitenhügel aufreißen.
Mhm.
Und die sind wohl lebensgefährlich für Menschen.
Okay, und wenn man sich die Fingernägel lang wachsen lässt?
Der Struffelpeter gegen den Ameisenbär, meinst du?
Ja, so. Sich ein halbes Jahr nicht die Fingernägel schneide, dann vielleicht.
Dann könnte man das machen, dann würde ich mich auch nur noch von Termiten ernähren, weil ich dann selber auch die Termitenhügel aufreißen könnte. Und das ist auch interessant, habe ich ein bisschen geschaut, der ernährt sich ja wirklich einseitig von Termiten und Ameisen, wie es der Name auch schon sagt eigentlich. Finde ich geil. Gutes Tier, aber an sich nicht aggressiv, nur im Verteidigungsmodus ist es stärker als der Mensch. So, und dann habe ich gedacht, ja gut, Wie sieht es denn aus mit Mensch gegen Puma? Was meinst du, wer gewinnt das Ding?
Hier würde ich schon sagen, der Puma ist auch eigentlich wie ein Leopard oder so, oder?
In einem hypothetischen Kampf zwischen einem unbewaffneten Menschen und einem Puma würde wahrscheinlich der Puma gewinnen. Hier sind einige Gründe dafür. Pumas sind extrem starke und schnelle Raubtiere. Sie können aus dem Stand mehrere Meter weit springen und erreichen hohe Laufgeschwindigkeiten. Pumas sind mit scharfen Krallen und kräftigen Kiefern ausgestattet, die sie nutzen können, um Beute zu fangen und zu töten. Ein Puma hat die Fähigkeit, schwere Verletzungen mit seinen Krallen und Zähnen zuzufügen. Insofern liegst du da richtig.
Mhm.
Und jetzt das große Finale, Grand Finale. Puma gegen Ameisenbär. Was sagst du, wer schnappt sich's?
Hm, ja, es ist natürlich, Eigentlich ist der Puma eher der Fighter, ne? Allerdings, wenn der Puma von 10 cm langen Krallen erwischt wird, sieht's auch schlecht für ihn aus. Ich würde sagen, der Puma hat bessere Chancen, ja.
Also, hypothetischer Kampf zwischen Puma und einem Ameisenbär wäre eine interessante und komplexe Begegnung, da beide Tiere verschiedene Stärken und Fähigkeiten besitzen. Hier die wichtigsten Überlegungen. Hypothetisches Szenario. Hier hat er sogar, da ist er kreativ geworden, hat mir mal so ein ganzes Kampfszenario aufgezeichnet. Angriff und Verteidigung. Der Puma würde wahrscheinlich versuchen, aus dem Hinterhalt anzugreifen und einen Überraschungsvorteil zu haben. Der Ameisenbär würde sich defensiv verhalten, seine Krallen zur Verteidigung nutzen und versuchen, den Puma mit kräftigen Schlägen abzuwehren. Kampfverlauf. Der Puma könnte zunächst im Vorteil sein durch seine Geschwindigkeit und Agilität. Aber sobald der Ameisenbär in der Lage ist, seine Krallen effektiv zu nutzen, könnte der Kampf ausgeglichener werden. Ein einzelner Schlag der kräftigen Krallen des Ameisenbärs könnte den Puma ernsthaft verletzen. Wahrscheinlicher Ausgang: Unentschieden oder Ameisenbär als Sieger.
Ja, oder Puma als Sieger würde ich noch mal als dritte Variante ins aufzählen eigentlich.
Ja, aber ChatGPT hat da die Tendenz schon leicht beim Ameisenbär gesehen.
Ich meine, wenn der Puma so einen Angriff macht und ihn von hinten attackiert und sich da im Nacken festbeißt und der Ameisenbär es nicht richtig schafft, ihn loszuschütteln, also
Ja.
sehe ich schon.
Müsste man im echten Leben mal sich anschauen, die Kämpfe. Die werden ja irgendwo stattfinden. Im Untergrund illegale Streetfights. Aber fand ich interessant. Es könnte natürlich auch sein, dass das ChatGPT irgendwie von der Ameisenbär-Lobby teilfinanziert ist, weil die machen den schon sehr stark. Hatte ich das Gefühl. Sie machen ihn schon sehr stark. Ich wollte dann, um das nochmal zu überprüfen, habe ich den Ameisenbär gegen den T-Rex nochmal antreten lassen. Das war aber deutlicher Sieg für den T-Rex, zumindest. Weil dann wäre es eindeutig gewesen, dass da irgendwas faul ist.
Ja, wie hat der T-Rex es gemacht? Einfach einmal zugebissen.
Ja, viel weiß ich nicht mehr genau. Hat, ich glaube, weiß nicht, ob er dann ein konkretes Kampfszenario skizziert hatte. Auf jeden Fall deutlicher Sieg für den T-Rex, hatten sie geschrieben. Schwerer, größer, schneller. Ameisenbär 20 bis 70 Kilo, T-Rex wahrscheinlich ein paar hundert Kilo, ne?
Woher will man aber wissen, wie schnell er war? Vielleicht war das damals alles in Slow-Mo.
Stimmt.
Obwohl,
Könnte
irgendwie
sein.
finden sie es raus, ne?
Zumindest tun sie so, als wenn sie das alles wüssten.
Ja, ich war letzte Woche ja in Cannes beim Cannes Lions Festival of Creativity. Da werden die Werbespots ausgezeichnet. Also es ist so, da wo auch die Cannes Filmfestspiele stattfinden. Es gibt ja mehrere, es gibt drei Festivals, wo in Cannes. Einmal die Filmfestspiele, dann dieses of Creativity, wo ich war, wo die Werbespots ausgezeichnet werden. Und dann gibt es noch ein Porno-Festival.
Ach krass,
Aber
sehr vielfältig.
ja, aber geht alles natürlich in die visuelle Kunstrichtung. Und dann werden da die Werbespots ausgezeichnet. Das ist so das Event. Man kann diesen Löwen, die Cannes Lions, gewinnen. Und drumherum veranstalten die ganzen Agenturen so Partys. Da gibt es so die Hills, da sind so ganz viele Villen und die mieten sich dann die verschiedenen Firmen und veranstalten dann so Poolpartys hauptsächlich.
Cowlitz Hills Podcast, kurzes Interlude. In der Barclaycard spielen sie live mit Cowlitz Hills, machen eine Live-Podcast-Folge. Habe ich die Plakate gesehen.
Ja, ich
Waldorf Fleischer
weiß.
und Lassos in der Barclaycard.
Und Tokyo Hotel spielt nur in der, wie heißt es, Inselpark Arena in Wilhelmsburg.
Absurd. Okay, zurück zu den Cannes-Lions.
Ja, deswegen viele Leute gehen auch dann einfach da für die Partys hin und oder um zu netzwerken. Am Beach, also da am Strand, an der Croisette, wie es in Cannes heißt, sind auch viele Events. So zum Beispiel da haben auch, hat auch Meta, gibt es den Meta Beach, den Amazon Beach.
Ja.
Die ganzen Firmen sind da platziert.
Hast du Peton gespielt?
Nee, was ist das?
Das ist Boccia.
Boccia, nee. Nee, ich
Das
hab.
ist gerade in der Côte d'Azur sehr verbreitet.
Nee, ich hab, wir waren relativ busy da, weil ich war mit Nico, mit meinem alten Chef und Backspin TV Moderator natürlich.
Schöne
Da
Grüße.
schöne Grüße unterwegs. Wir haben so ein bisschen, wie damals, wie wir auf Hip-Hop-Festivals eigentlich unterwegs waren, waren wir da auf dem Cannes Lions unterwegs. Für ein Marketingmagazin, glaube ich, ist das, Horizont oder so Wirtschaftsmagazin, haben wir da so die Tage, Daily Vlogs produziert und Interviews geführt. Und ja, einmal waren wir auch bei der einen Preisverleihung, bei denen, wo dann die Werbung ausgezeichnet wurden. Das war aber eigentlich auch ganz interessant, haben interessante Projekte gewonnen. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir da eine Werbung für WhatsApp, die wurde in Zusammenarbeit mit der afghanischen Fußballfrauen-Nationalmannschaft gemacht, die dann bei der Machtübernahme der Taliban das Land verlassen mussten oder wollten. Und dann war sozusagen der Clou dieser Werbung, dass die halt WhatsApp mit der Datensicherheit genutzt haben, um zu kommunizieren. Dann haben die auch geschrieben, benutzt keine SMS, sondern benutzt WhatsApp und so.
Ja.
Das war halt irgendwie ein ganz ja, spannender Clou, den die da genommen haben.
Ja, krass.
Was für
Und
Werbung.
sonst hat ja immer nee, nicht Signal, sondern die anderen. Telegram hat ja so das Image, dass sie so besonders anonym und sicher seien.
Ja.
Wo ich mich auch frage, woher das kommt. Wohl von irgendeinem anonymen russischen Hacker programmiert. Es gibt da gar kein richtiges Unternehmen hinter, also es ist auf jeden Fall wesentlich weniger kontrolliert als WhatsApp.
Ja, das stimmt. Wobei man ja auch Meta hat ja auch große Skandale in Bereichen
Datenlecks, ja.
Datensicherheit.
Auf jeden Fall.
Aber wahrscheinlich sind das nicht die Datenlecks, wo dann die Taliban am Ende drauf zugreifen können.
Ja.
Vermeintlich. Wer weiß auch immer. Auf jeden Fall war das die Werbung und das war irgendwie so. Das war eh, auch bei den Interviews kam raus,
Wäre geil, wenn sie so auch so ein. Wenn sie verschiedene Themen aufgegriffen hätten und auch so ein Drogendealer-Ring, die so maskiert dann irgendwie Interviews, ja, wir machen unsere Geschäfte, wie ich hier 500 Kilo Koks über Den Haag, über die Grenze schmuggel, dann mache ich das nur über WhatsApp, weil
Ja.
das am sichersten und anonymsten ist.
Ja, hat man, würde ich sagen, auch tatsächlich schon mal so in der Form mitbekommen, sogar mit WhatsApp-Stories und so
Ja.
weiter in verschiedenen Formen. Also wäre auf jeden Fall auch ein Case, den man bringen könnte,
Ja.
theoretisch.
Ja, und
Ja.
dann so eine Panel-Discussion auf der Bühne mit den Drogendealern und der afghanischen Frauennationalmannschaft.
Ja, viele haben da auch gesagt in den Interviews, dass es nämlich wichtig ist, dass man irgendwie in der Werbung noch so einen gewissen Purpose mitgibt. Also, was heißt das? Gemeinnützigkeit?
Zweck.
Zweck, ja, so einen guten, also einen positiven Zweck im
Ja.
Endeffekt. Ja, dass das wichtig ist, da wurde dann auch eine Frau hatte von einer Pedigree-Werbung gesprochen, die dann dafür genutzt wurde, Hunde, die im Tierheim waren, an Besitzer und Besitzerinnen zu vermitteln.
War das eine bestimmte Kategorie, in der diese Werbespots nominiert waren, oder war das quasi so ein
Also
übergreifender?
Pedigree, das war nicht nominiert, das ist nur in einem Interview erzählt worden.
Ja.
Ich glaube, es war, nee, habe ich nicht genau durchgeblickt, ehrlich gesagt, was da die Kategorien war. Es war auf jeden Fall weltweit und dann gab es verschiedene Grand Prix, also verschiedene Kategorien, aber ich glaube, das hatte eher was mit dem Level zu tun, als mit der, dass es eine spezielle Kategorie hatten. Aber zum Beispiel wurde auch eine Werbung ausgezeichnet, hast vielleicht mitbekommen, das wurde in Frankreich gemacht. Die französische Frauennationalmannschaft, da wurden 10 genommen von Toren zum Beispiel, von der Frauennationalmannschaft, und dann wurden die so digital bearbeitet, dass sie wie Männer aussahen. Und dann wurden da so spektakuläre Szenen gezeigt, und die dann viral gegangen sind, und dann wurde am Ende aufgedeckt, hier, es war eigentlich eine Frau, die das gemacht hat. Die können genauso gut spielen wie Männer. So, im Endeffekt,
Ja.
das war die Aussage. Dann gab es eine deutsche Werbung, die ausgezeichnet wurde für Hornbach. Und das war ganz,
Yippie,
genau, das war ganz spannend, weil dann haben Nico und ich dann im Nach, also Nico hat den interviewt, ich habe es gefilmt, noch den Macher dieser Werbung, Guido Heffels von der Agentur Heimat aus Berlin, glaube ich, also zumindest aus Deutschland, interviewt.
nicht zu verwechseln mit der Partei Heimat.
Ja, auf jeden Fall nicht zu verwechseln. Obwohl die Heimat bei Partei gar nicht so weit weg sind, weil die Heimat macht meines Wissens auch die Kampagne für die FDP.
Okay.
Also ja, die sind auf jeden Fall dabei, aber nichtsdestotrotz nicht zu verwechseln mit der Partei Die Heimat, formerly known as NPD. Genau, und den Guido Heffels haben wir interviewt.
Schöne Grüße an Guido.
Schöne Grüße an Guido. Und der ist so, es war so ein bisschen so ein Flair-Interview-Moment. Oder ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Nico, du Fotze, hat er so gesagt.
Bisschen in die Richtung, wenn er Nico, war kurz davor, könnte man sagen. Er hatte nämlich gesagt, es ging los mit der einfachen Frage, wie findest du es in Cannes? Und er sagte, naja, in Cannes, es ist so eine Parallelwelt. Man fängt dann ja an, komplett den Respekt vor der Werbebranche zu verlieren, weil die Leute hier, gestandene Männer in kurzer Hose und Flipflops, das ist ja also Sache, da muss man ja überhaupt keinen Respekt mehr vorhaben. So ist er eingestiegen. Und wir haben dann ja auch so Tagesberichte gemacht.
War er so ein Konservativer, der dann in Anzug völlig verschwitzt und im langen Anzug da mit Krawatte rumgelaufen ist?
Nee, er war so ein lockeres Hemd und so ein Sakko an.
Ja.
Und er hat dann ein bisschen, und dann habe ich nämlich auch gesagt, okay, lass uns das Interview mal so einzeln veröffentlichen. Weißt du, das war so ein bisschen wie damals, als wir bei diesem 187 Festival so ein Alex-Interview gefilmt haben und dann gemerkt haben, okay, das muss eigentlich, beziehungsweise damals muss man sagen, hat glaube ich Bones das gesagt, dass wir das als Einzelding brauchen. Und dann habe ich natürlich dieses Learning von Bones damals habe ich übernommen und gesagt, hier, Guido Heffels muss als Einzelinterview raus.
Mhm.
Es hatte jetzt nicht so eine riesen Reichweite bekommen, aber im Vergleich zu den anderen schon. Und es wurde dann auch schon sehr, man hatte dann an den nächsten Tagen, wurde man schon oft drauf angesprochen. In einem Branchenpodcast habe ich gesehen, wurde es als das Kult-Interview schon bezeichnet mit Guido Heffels.
Ach, krass.
Ja, das ist auf jeden Fall ganz...
Welcher Branchenpodcast? OMR?
Ich weiß nicht, nee, irgendwann, ich weiß nicht, was das war. Also, ich kannte diesen Podcast nicht, aber ich denke mal nicht, dass es ein, also,
ja, okay.
Wenn man nicht aus der Branche kommt, dann wird das,
Aber wir sind ja beide aus der Branche.
Ja, du bist aus der Branche eigentlich mehr. Ja,
wer dreht denn da
mehr
jetzt?
Ja, sogar, jetzt bin ich, jetzt ich bin drin. Neuling. Das war ja so ein bisschen auch das Motto, was Nico hatte und dann ich natürlich dementsprechend, komme ja aus derselben Ecke, dass er so der Neue war, der sich jetzt mal so umschaut. Und da ein bisschen berichtet.
Ja.
Genau, das hat Guido Heffels. Und ich fand das nämlich auch ganz interessant. Es war fast eine Gender-Study, die ich dann durchgeführt habe, weil wir haben dann diesen Guido Heffels interviewt, der da so voll rausgehauen hat. Er hat immer einen Preis gewonnen, hat sich dann auch gewissermaßen, ich glaube, der fand das auch schon sehr gut, dass er diesen Preis gewonnen hat, aber hatte dann natürlich auch das Selbstbewusstsein zu sagen, hier sind alle scheiße und eigentlich finde ich das alles kacke, aber ich gehe ja trotzdem hin und hole mir mal hier mal einen Preis ab.
Aber Digga, dann sage ich ehrlich, Guido Heffels, gerade habe ich dich noch grüßt, aber dann hättest du auch den Ralf Ranitzky machen müssen. Wenn dir diese Veranstaltung nicht gefällt, dann geh auf die Bühne und nimm den Preis nicht an, ne? Ja. Verweise auf Rostropowitsch.
Ja, das stimmt. Aber es ist, hätte er auch machen können, aber die haben überhaupt keine Laudatios da gehalten.
Ah, okay.
Oder Dankesreden, eher gesagt. Haben sie überhaupt nicht, die haben den Preis entgegengenommen.
Hm.
Und dann...
hätte er schon eher den Kanye sogar machen müssen, irgendwie mit Mike aus der Hand reißen und Ansagen machen.
Ja, und dann haben wir nämlich auch ein Interview geführt, das habe ich dir sogar geschickt, mit einer, auch eine Koryphäe in der Werbebranche, Dörte Spengler-Ahrens, heißt die gute Frau, die hat unter anderem Jung von Matt mit aufgebaut, die große Werbeagentur in hier aus Hamburg.
Hamburg.
Und sie hat auch schon mehrere Cannes Lions gewonnen und so. Und sie hatte dann viel andächtiger über dieses Event gesprochen. Und sie findet das halt insgesamt viel positiver und was für eine Inspiration das ist, mit den Leuten zusammenzukommen und so weiter. Dachte ich auch, das ist auch echt eigentlich voll so ein männliches Ding, oder? So ein Preis gewinnen und dann ist aber eigentlich alles scheiße finden und viel zu wichtig und zu cool sein. Von einer Frau könnte man sich das nicht vorstellen.
Ja, kommt vielleicht ein bisschen auf den Angle an. Von einer Frau könnte ich mir eher dann die Kritik, das hätte ich immer sehr klischeemäßig gedacht, aber könnte ich mir dann eher die Kritik vorstellen, das ist hier so eine Selbstglorifizierung und es wird überhaupt nicht kritisch gesehen und so, weißt du? Oder dann wird gesagt, hier ist es im männliche Übermacht oder sowas, ne? Also es gäbe auch Gründe, das Event zu kritisieren, aber das würde vielleicht weniger aus einer egozentrischen Perspektive kommen, sondern eher aus so einer sozialen.
Stimmt, ja, das könnte sein. Und man muss auch sagen, dann gab es auch sogar, im letzten Bericht hatten wir einen, der dann quasi fast geantwortet hat auf diesen Guido und gesagt hat, ja, es gibt ja diese Leute, die dann immer hierher kommen und das alles so scheiße finden. Ich finde Cannes richtig gut.
Ja, warum geht er dann auch dahin, der Guido, ne?
Ja, weil er einen Preis gewonnen hat. Er war nur einen Tag da.
Mm.
Ja. Und er sagt auch AI, für Guido ist AI gar nichts. Wenn er einmal Er sagt, wenn er, weil das war so ein großes Thema in den Interviews immer und alle haben eh über AI geredet und so weiter. Und
Ja.
dann sagt er, bevor ich nicht irgendwas Geiles sehe, was AI gemacht hat, ist mir das nicht, messe ich dem keine Bedeutung bei. Kann man jetzt natürlich sagen, Guido, hör dir doch mal eine Folge Fleisch und Glashaus
Ja.
an. Hör doch mal in die Intros, wie die reinknallen.
Stimmt. Hat er wahrscheinlich noch nicht gehört, sonst hätte er ja gesagt, AI ist geil, weil es gibt geile Sachen, wie zum Beispiel die Fleisch und Lass aus Intros.
Ja, generell, die Leute sagen, AI ist eine Innovation, die man muss da, sollte darauf achten, dass es einem quasi nicht die kreativen Aufgaben übernimmt, sondern die Prozesse einfach vereinfacht, sodass die Menschen mehr Zeit haben für Kreativität. Ja, das war so das Learning.
Ja, das war ja aber auch schon unser, also das haben Sie wahrscheinlich, haben Sie alte Fleisch und Lasers Folgen gehört, ne? Weil das Learning hatten wir hier auch schon vor zwei,
Wahrscheinlich.
drei, vier, 10 Folgen erörtert.
Genau. Fleisch- und Glashaus-HörerInnen wissen ja eh meistens ein paar Monate bis Jahre früher Bescheid.
Das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum ihm die Kanleins nicht so gefallen haben, weil er halt ein Zuhörer ist und halt die meisten Infos schon vorher hat. Und dann ist es natürlich ein bisschen langweilig, ne?
Das stimmt.
Wenn du eh schon up to date bist, was das alles angeht. Gibt ja noch eine andere große Preisverleihung anstehend. Und zwar am 4. Juli wird der Deutsche Podcast-Preis verliehen. Ein Preisverleihungshighlight jagt das nächste. Und Fleisch und Lass ist natürlich nominiert. Gilt auch als Favorit in folgenden Kategorien: Bestes Skript, bestes Gespräch, beste Audioproduktion, beste journalistische Leistung, beste Innovation. Beste Information, beste Spannung, beste Unterhaltung und bester Ratgeber. Es wurde so ein bisschen ja, die Leute sind auf die Barrikaden gegangen, dass es tatsächlich zwei Kategorien gibt, wo Fleischer und Lazarus nicht nominiert ist. Ich würde da zur Ruhe aufrufen, weil es gibt da schon berechtigte Gründe. Und zwar ist es zum einen die Kategorie bester Newcomer. Wir sind nun wahrlich keine Newcomer mehr.
Wir sind schon sehr etabliert.
Und deswegen ist es für mich auch in Ordnung, dass wir da nicht nominiert sind. Und die zweite Kategorie, wo wir nicht nominiert sind, bester Independent Podcast.
Wir sind ein Major-Projekt.
Major Projekt. Wir haben die großen Geldgeber im Hinterhand. Wir haben von Tag 1 waren wir von Carsten Maschmeyer finanziert.
Ja.
Mittlerweile haben wir etliche weitere Firmen mit an Bord, unter anderem aus der Waffenindustrie. Deswegen sind wir natürlich kein Independent Podcast mehr und entsprechend auch nicht nominiert in der Kategorie. Ja, aber es ist schon damit zu rechnen, dass wir so 7, 8 Preise wieder abstauben werden.
Ja, aber ich finde das bei diesen Podcast-Verleihungen immer so schlimm, wenn da die Leute mit kurzen Hosen und Flipflops auftauchen, ne? Das ist für mich immer so das große Problem.
Ja, wir werden da auch nur kurz hin die Preise abholen, vielleicht noch ein garstiges Interview geben.
Ganz im Stile von Guido Hewitz.
Ja, da machen wir den Heffels.
Ja, wo du gerade gesagt hast, Waffenindustrie, ich habe jetzt auch mir einen Podcast angehört von OMR mit zwei Funktionären von BVB, die ja gerade das neue Sponsoring von
Rheinmetall.
Rheinmetall haben. Und er sagte, er hatte nämlich dem auch so einen Purpose gegeben, diesen Placement, merke ich jetzt gerade. Oder dem so eine höhere Bedeutung auf jeden Fall zugemessen. Und er sagt ja, es ist jetzt ein Wandel hier in der Zeit in Deutschland und wir müssen auch froh darüber sein, dass wir in Deutschland diese Firmen haben. Und das muss durch so ein Sponsoring repräsentiert werden.
Halte ich für kompletten Bullshit. Weil es ist ja, kann ja auch sinnvoll sein, dass man die Firmen hat. Leider ist es irgendwie sinnvoll, dass irgendwie Waffen gebaut werden müssen. Im Idealfall ist es natürlich nicht sinnvoll, dass überhaupt Waffen gebaut werden, weil anderes haben, braucht man es dann selber auch. Scheiße, aber ist so. Aber trotzdem muss man da halt verbieten, für Werbung zu machen. Period. Ist ja auch in Ordnung, dass Kippen erlaubt sind, aber ist auch fair, dass die Werbung sehr, sehr stark eingeschränkt ist. Genauso sollte man es mit Waffen machen. Das heißt ja nicht, es gibt ja nicht die Option, man müsste es komplett verbieten, sondern es gibt die Option, Gewinne stärker besteuern oder quasi nicht zulassen und Werbung verbieten. Oder als privatwirtschaftliches Unternehmen sagen, das ist nicht das, wofür wir als Firma oder als Sportverein oder was auch immer oder Aktiengesellschaft werben wollen.
Ja, zumal ja Rheinmetall auch nicht nur einfach dazu da ist, um, wie das jetzt darstellt, dass wir oder vielleicht noch die Ukraine dazu, dass wir gegen irgendwelche großen Aggressoren uns wehren, sondern dass die ja einfach überall, wo sie Geld verdienen können, hinverkaufen, zum Beispiel Saudi-Arabien auch, und wo man, ja, wo es halt überhaupt nicht diesen freiheitlichen Ansatz gibt, den man vielleicht in der Ukraine noch sehen kann. Oder in Deutschland, sage ich mal, als Abschreckung oder als Demokratieverteidigung. Aber ja, das ist natürlich im Geschäftskonzept der Firma Rheinmetall überhaupt nicht inbegriffen ist.
Und jetzt ist gerade, hat Deutschland den größten Auftrag jemals bei Rheinmetall platziert für Waffenproduktion. Ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging, aber auf jeden Fall hat Olaf Scholz da einen riesigen Auftrag abgegeben und die Aktie erreicht neue Rekordhöhen, weil die Kohle geht ja einfach in die Taschen von Privatleuten, die in Rheinmetall investiert sind oder die da selber hohe Anteile halten, weil sie in der Firma arbeiten oder so, oder im höheren Management sind oder wie auch immer. Und das ist halt der Fehler im System. Man kann ja sagen, okay, als Staat geben wir da viel Investitionen rein, weil es dem Gemeinwohl dient, kann man richtig oder falsch finden, aber dann sollte es, wenn es eine so eine Gemeinwohlsache ist oder eine gemeinschaftliche Sicherheitssache, dann darf es auch keine privaten Spekulanten geben, die davon profitieren. Wenn man jetzt sagt, hier die Bildung in Deutschland ist scheiße, wir ballern 100 Millionen in neue Schulen rein, dann gibt es ja auch keine Privatleute, die sich damit die Taschen voll machen. Und das müsste da das gleiche Konzept sein.
Ja, sehr guter Punkt. Was man natürlich noch als Argument nehmen könnte für das Sponsoring wäre halt das Thema Mitarbeiterakquise, weil wenn man die Notwendigkeit sieht, diese Waffen zu bauen und auch eine geänderte Lage in der Weltpolitik, dann ist es natürlich auch notwendig, dass dafür Mitarbeitende gefunden werden für dieses Unternehmen und dass das irgendwie normalisiert wird. Also jetzt
Ja.
nicht aus meiner Sicht, aber das ist schon ein legitimes Argument, finde ich.
Ja, okay. Sortiere folgende Künstler nach monatlichen Spotify-Hörern.
Das ist ja eh ein Qu ja.
Ist das eine gängige Kategorie?
Nee, aber hatten wir doch schon mal Spotify, also habe ich schon öfters privat mal gemacht, Spotify monatliche Hörer raten.
Ah, okay. Also ich gebe, dann bist du ja vielleicht schon vorgeschult. Ich gebe dir fünf Namen, du musst sie von niedrig nach hoch sortieren. Und zwar sind sogar sechs Namen. Falls du da durcheinander kommst, frag gerne nochmal nach. Big N, Mois, Hans Entertainment, Olli Banjo, DJ Tomek, Sabrina Setlur. Wer hat von diesen sechs am wenigsten monatliche Hörer?
Kann ich oben anfangen?
Okay, du kannst oben anfangen. Wer hat am meisten Hörer?
Sabrina Setlur, hoffentlich.
DJ Tomek hat am meisten
Ah, okay,
Hörer.
DJ Tomek hätte ich auf Platz 2 gesetzt.
Ja, okay, die beiden sind auf 1. DJ Tomek 200.000, Sabrina Setlur 100.000.
Okay, und
Ja.
jetzt haben wir noch 4 übrig. Mois, Big N.
Hans Entertainment und Olli Banjo.
Okay, dann. Ja, Olli Banjo. Ist ja mal die Frage. Ich glaube, Olli Banjo kommt danach. Hoffe ich mal.
Das ist falsch.
Schade. Dann, Hans Entertainment ist schon zu lange her. Big N hatte ja wirklich überhaupt nicht. Ja, dann sage ich Mois.
Richtig, Mäuse auf Platz 3 mit 60.000 monatlichen Hörern.
Das ist halt schon so, wir sind so schon so in dann Olli Banjo vielleicht.
Nee, auch nicht.
Dann Big N oder Hans Entertainment. Dann Hans Entertainment.
Nee, auch falsch.
Big N.
Big N hat 50.000 monatliche Hörer.
50 oder
Ja,
60.000 Monate, das
jetzt wird's
ist.
eng, jetzt wird's eng. Dann kommt Hans Entertainment, 40.000. Und Olli Banjo hat tatsächlich 20.000. Holt sich den
Schade,
sechsten
Olli.
Platz.
Schade. Ich hätte gedacht, durch das Feature auf dem Sido-Song 30F80, aber auch der ist ja Spotify-mäßig vielleicht nicht so besonders relevant.
Und meinst du, der zählt für ihn dann?
Ja, ich glaube schon. Der ist doch bestimmt.
Also wenn du, ich dachte, das muss dann über deinen Kanal kommen, dass das für dich zählt.
Ja, aber das kommt, der ist ja auch auf seinem Kanal wahrscheinlich, oder? Ich denke mal sogar, dass das oben bei ihm mit angezeigt wird, weil das einer seiner meistge.
Und es ist wirklich sein, also ein ganz schlimmer Part, den er da gerappt hat.
Nee, aber er wird nicht angezeigt vorne bei ihm.
Ja, vielleicht liegt es daran, dass er so wenige hat. Und den Taxi-Song hat er doch auch auf dem ersten Sido-Album.
Ja, also der ist starker Song, aber der ist ja jetzt nicht so klickstark, glaube ich, vom
Ja,
Maske-Album.
aber wir sind ja, reden ja hier auf niedrigem Level. Das Maske-Album wird schon hier und da nochmal gehört werden.
Ja.
Und dass Hans Entertainment noch gepunkt wird, ist auch überraschend.
Wie viele monatliche hat Hans?
40, Doppelte von Oli Banjo.
Ja, das ist. Muss man eigentlich auch nicht unbedingt machen.
Ja, also von diesen sechs Interpreten und den Interpretinnen wird man wahrscheinlich bei Sabrina Setlow und Tomek schon am ehesten hörbare Songs finden. Deshalb ist es auch gerechtfertigt, dass sie da oben sind. Moi ist wahrscheinlich der schlechteste von allen. Obwohl Hansen das hält mit Mois, ich weiß nicht, auf Augenhöhe. Zum Abschluss können wir auch noch mal 10 knackige Fragen machen, Format, was wir lange nicht mehr hatten. Bist du ready?
Yes.
Blumenstrauß oder Blumen Group?
Blumenstrauß. Obwohl, nee, Blumen, ich würde dann eher Kübelblumen eingepflanzt kaufen, finde ich eigentlich besser. Obwohl Blumenstrauß auch nicht schlecht. Aber Blumen Group habe ich jetzt noch nie gesehen persönlich. Hast du die schon mal gesehen?
Nee, bisher noch nicht.
Ich auch nicht. Darum will ich sie auch gar nicht sehen. Also ich bleibe bei Blumenstrauß.
Zierpflanze oder Ziehharmonika?
Ziehharmonika.
Helikopter oder Hailey Bieber?
Helikopter, leider, sorry, Hailey. Aber ich bin immer noch für Selena Gomez und Justin Bieber als Dream Team.
Würdest du dir mutwillig die Zunge abbeißen, wenn es der Sache dient?
Klar. Was wäre denn der Grund jetzt, das zu machen, zum Beispiel spontan?
Ja, müsste, also wenn es der Sache dient, das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass es morgen auch noch sonnig ist.
Okay.
Savage oder Savage?
Savage, ja, irgendwie bei Cool Savage sagt man immer Cool Savage, obwohl es eigentlich Savage heißt, ne? Also trotzdem sage ich Savage.
Tupac oder Tubow?
Tubow, weil er damals so fertig gemacht wurde
Den
den
Blauhaarigen.
Blauhaar von Rezo wurde er so fertig gemacht, deswegen Tubow, ich stehe zu dir. Und kleine Anekdote vielleicht noch, ich hatte damals bei Backspin, habe ich mal so ein Telefonat gemacht, da musste ich mich so zusammenreißen, nicht zu lachen, weil da irgendwie so ein Partyveranstalter war an der anderen Leitung, der die ganze Zeit Tupac gesagt hat. Das war auf jeden Fall schwer, mich zusammenzureißen.
Ja, das ist hart. Du bist einen Tag eine Frau, was machst du?
Was mache ich?
Würdest du dich nicht bumsen lassen?
Ich weiß nicht, dann hat sich dann auch meine von einer anderen Frau will ich mich vielleicht bumsen lassen, ja.
Also, weil sich dann die sexuelle Orientierung auch umändern
Ja.
würde. Ja, das.
Das will ich mal für mich von einer anderen Frau bumsen lassen. Das wäre doch, würde ich machen, glaube ich, ja.
Wie geht der Satz weiter? Eigentlich habe ich ein ruhiges Gemüt, aber ich werde immer zornig, wenn.
Wenn Florian mir im Podcast widerspricht.
Wer wird Europameister?
Ich würde es England gönnen.
Alles klar, das waren 10 knackige oder ein paar weniger. Danke fürs Zuhören. Heutige Folge ist damit auch beendet.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Süchtig nach dem Podcast Nummer 1. Fleisch auf der ganzen Welt bundesfrei. Das, was du ziehst, geht dir wöchentlich rein. Und dein ganzes Geld gibst du aus für die beiden. Du hast es versucht, doch da hilft keine Therapie. Fleisch auf dem Glas, auch schlimmer als Heroin. Jeden Sonntag gibt es Schore für das Volk. Fleisch auf dem Glas, auch. Ja, du hast es so gewollt. Und dein ganzes Geld gibst du aus für die beiden. Du hast es versucht, doch da hilft keine Therapie.